Dies ist der dritte und letzte Teil der Podcast-Trilogie »Ich will da mal weg nach Spanien«. In den vorherigen beiden Teilen ging es unter anderem um grundlegende Dinge wie beispielsweise die Vorbereitung zur Auswanderung, Behörden und Formalitäten in Deutschland, die Beantragung der NI oder Mietbesonderheiten und das Krankensystem in Spanien. In diesem abschließenden Teil geht es um das Arbeiten in Spanien, die 35-Stunden-Woche, was man beachten muss, wenn man dort als Versicherungsmakler tätig sein möchte oder welche gravierenden Unterschiede es zwischen deutschen und spanischen Versicherungspolicen gibt. Darüber spreche ich wieder mit Olaf Jörs, der seit Jahren auf Mallorca lebt und dort unter anderem als Versicherungsmakler arbeitet, und mit Omer Dotu vom BDAE, der Unternehmen und Personen zum Auswandern berät. An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast in Zusammenarbeit mit der BDAE-Gruppe entstanden ist, die Lösungen für Privat- und Firmenkunden rund um Auslandsversicherung und Auslandsbeschäftigung anbietet. Nun aber Schluss mit der Vorrede und viel Spaß mit dem letzten Teil. Ankommen ist ein super Stichwort, das bin ich nämlich angekommen. Ich bin jetzt meinetwegen, ich habe mich an alles gehalten, was du gesagt hast und bin jetzt in Mallorca. Auch weil ich auf super Mallorca finde, weil ich dir einen Rotwein drin hole. Auf Mallorca, genau. Auf Mallorca, auf einer Insel, nicht in einer Insel. Und möchte jetzt da als Versicherungsmakler arbeiten, das, was du ja machst. Du hast vorhin schon gesagt, es ist nicht wie Immobilienmakler. Immobilienmakler kann das einfach überschreiten lassen, wie ich gelernt habe. Versicherungsmakler offensichtlich nicht. Was muss ich denn als Versicherungsmakler machen, wenn ich auch in Spanien oder auf Mallorca Versicherung, weil ich vermute, wenn ich als Versicherungsmakler auf Mallorca lebe, aber in Deutschland per Videokonferenzen, so als meine Kunden berate, ist es relativ einfach, oder?
Das ist relativ einfach. Also wenn ich jetzt tatsächlich von Spanien aus meine deutschen Kunden berate, dann bin ich tatsächlich ganz normal weiter registriert über die deutsche IHK wie vorher auch. IHK ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Du kannst, wenn du dich bei der IHK, musst du dich ja registrieren lassen, wenn du im Bereich Versicherung tätig bist. Und wenn du als Makler arbeiten willst, und dann wirst du ja in das Vermittlerregister eingetragen. Und dort hast du halt auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne eine Auslandstätigkeit mit beantragen. Zum Beispiel Spanien. Kostet kleines Geld, kleinen Obolus nochmal oben drauf. Und dann bist du als Versicherungsmakler in Deutschland zugelassen und auch in Spanien registriert. Das heißt, die IHK leitet das dann weiter an den Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin, und von da aus geht es dann nach Madrid und wird dann dort in das Register eingetragen. Und damit kannst du tatsächlich dann auch schon in Spanien als Versicherungsvertreter zumindest arbeiten. Nicht als Makler, da musst du noch ein paar Sachen mehr machen dann.
Ah, okay, also ich kann als Versicherungsvertreter arbeiten. Was muss ich als Makler mehr machen?
Als Makler musst du hier in einem Maklerverband drin sein. Was in Deutschland ja letztendlich gibt es auch Maklerverbände, wo du rein kannst, aber nicht musst. Und in Spanien musst du. Ja, also wir haben in unseren Verband in Palma, hier für die Balearen, und da sind wir halt drin. Und die gucken dann, wenn du eine Webseite hast, da brauchst du eine extra Firma zu, die dir dann sagt, was alles auf die Webseite gehört, dir die Texte auch liefert. Natürlich musst du das alles auch bezahlen, logischerweise. Aber das ist alles da mit drin dann, ne?
Ich würde mal gerade von der Webseite fällt noch ein, du hast vorhin schon erzählt, die Digitalisierung ist in Spanien weitaus besser als in Deutschland. Kann ich denn alles, was ich brauche, da digital in Spanien schon abschließen, anmelden oder so weiter?
Genau, in dem Augenblick, wo du die NI und die Residenz ja hast, kannst du dann auch einen Schlüssel, einen digitalen Schlüssel beantragen, und mit dem kannst du dann all diese Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, eigenständig über deinen Rechner dann hochladen.
Aha.
Und da
Okay, also
sparst du
muss
dir, ich muss dann also nicht mehr hin zu den Behörden, sondern das mache ich dann alles von meinem Rechner aus zu Hause.
gut. Du musst also, wenn ich als Makler arbeiten will, oder auch muss ich im Maklerverband. Allgemein reicht aber schon die Anmeldung bei IHK in Deutschland, habe ich gehört. Dann kann ich in Spanien, hast du gesagt, kann ich schon als Versicherungsvermittler arbeiten. Ich muss keine Sprachnachweise oder irgendwas machen.
Ich habe dir nur gesagt, dass du es kannst. Du musst anders als in Deutschland. In Deutschland hast du ja 15 Fortbildungsstunden pro Jahr. In Spanien hast du 25, die du machen musst. Und die musst du natürlich in Spanisch machen.
Okay.
Ja? Also da kommst du nicht dran vorbei. Und als Makler unterhältst du dich dann ja auch mit deinen Maklerbetreuern. Und du wirst lachen, die sprechen auch Spanisch. So, und die Produkte auf den Webseiten werden super erklärt, aber auch in Spanisch. Also macht es schon Sinn, die Sprache dann auch zu können dann.
Okay, also Sprache. Sollte man können, ist nicht im Anforderungsprofil, aber macht einfach Sinn, das zu können, weil sonst kommst du nicht weiter, wenn ich
Du
es richtig
kommst gar nicht
verstehe.
weiter, nein. Nee. Du kannst ja keine Schulung machen, etc. Es gibt natürlich immer illegale Vermittler, haben wir hier in Cala Radiada auch einen Vogel sitzen, der dann ohne Registernummer ganz wild Versicherungen verkauft und die Schulung dann von einer Mitarbeiterin machen lässt, die dann Spanisch spricht. Kann man machen, ist nicht meins.
Nee, das ist auch nicht. Wir wollen ja nur legale Sachen weiterempfehlen. Aber du sagtest gerade, ich muss 25 Stunden machen, aber ich habe ja da auch eine Weiterbildungspflicht wie in Deutschland, nur sogar noch mehr.
Genau, selbstverständlich, ja.
Und was gibt es denn für Unterschiede? Du hast mal erzählt, es gibt auch Maklerbetreuer in Spanien, wie wir gerade schon gelernt haben. Sind die genau wie in Deutschland? Kann ich mir das genauso vorstellen? Oder gibt es da
Jo.
Unterschiede?
Die kommen genauso in dein Büro geschlittert wie in Deutschland auch und wollen auch gerne mit dir dann über ihre Produkte reden und kommen meistens im Pulk, also meistens zu zweit oder zu dritt. Das ist mal ganz lustig, wenn die kommen. Viele machen das auch per Videokonferenz inzwischen. Also die Betreuung ist schon toll, muss ich wirklich sagen. Die helfen, wo sie können. Wir müssen zum Beispiel, und das geht auch nur über die Maklerbetreuer, einmal im Jahr, das ist das Lieblingsthema meiner Göttergattin, da ist sie gerade bei und flucht wie jedes Jahr. Die Aufsichtsbehörde heißt DGSF. Und du musst dann einmal im Jahr zum 1. Mai deine Umsätze melden an den DGSF. Und zwar von jeder Gesellschaft und aufgeschlüsselt nach Sparten. So, und dann rufst du deinen Maklerbetreuer an und sagst so, ich muss meine Jahresmeldung machen und dann schicken die dir das zu. Und dann muss das beim DGSF hochgeladen werden. Wäre ja natürlich schön, wenn alle Gesellschaften dann das gleiche Format machen würden. Das ist natürlich nicht der Fall. Jeder macht das ein bisschen anders und dann musst du halt gucken, dass du dann alle Zahlen, so und so viel Multi-Risk-Policen, Privat, Gewerbe, mit den und den Bausteinen haben wir dann dahin vermittelt, dahin vermittelt, dahin vermittelt.
Was gibt es denn für Unterschiede bei Versicherungen zwischen Deutschland? Du hast gerade gesagt, Multi-Risk-Policen, Privatgewerbe.
Ja, wir haben im Grunde genommen also ganz normal private Krankenversicherung. Logisch haben wir hier. Dann haben wir eine private Rentenversicherung und dann haben wir eine Multi-Risk-Police privat und eine Multi-Risk-Police Gewerbe. Und das war es, was es in Spanien an Versicherungen gibt. So, in diesen Multi-Risk-Policen sind viele Bausteine drin, die dann eben mit reingenommen werden können oder nicht. Meistens sind die Sachen schon drin und du kannst sie weder abwählen noch anwählen. Also nehmen wir mal als Beispiel, du hast eine Hausratversicherung ist komplett anders, als du es aus Deutschland kennst. Deutschland habe ich es immer so erklärt, stell dir vor, du hast ein Puppenhaus, du nimmst das Dach ab, drehst dein Puppenhaus um, schüttelst einmal. Alles, was rausfällt, ist Hausrat. So. In Spanien ist es nicht so, weil, oder wenn man sagt, dass alles, was rausfällt, ist Hausrat, würden dann zusätzlich die Innenwände inklusive aller Leitungen, Rohre, Abflussrohre mit rausfallen, weil die sind halt hier in der Hausratversicherung versichert und nicht in der Gebäudeversicherung, wie wir es aus Deutschland kennen. Zusätzlich hast du hier eine Aufteilung zwischen einem Konsortium und der Versicherungsgesellschaft. Das heißt, wenn ein Schaden bezahlt wird, wird der nicht von der Versicherungsgesellschaft alleine bezahlt, sondern teilt sich auf. Konsortium kann man sich im weitesten Sinne vorstellen wie ein Rückversicherer. Und die teilen sich halt den Schaden dann mit der Gesellschaft. Das heißt also, anders als in Deutschland wird der Schaden eben von Zweien getragen und beide prüfen auch. Das haben wir so, wenn wir jetzt als Makler uns mal eine Hausratversicherung anschauen, sind die in der Regel über den Immobilienmakler oder über die Bank vermittelt worden. Und leider stimmen dann von 10 Policen 8 nicht. Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten reichen aus. Das Konsortium sagt dann nie, wir zahlen nicht. Adresse stimmt nicht. Etage stimmt nicht. Straßenname stimmt nicht. Oder. Quadratmeterzahl stimmt nicht. Das reicht dann, ne?
Quadratmeterzahl stimmt nicht.
Klar, jeder packt ja gerne noch mal ein bisschen was drauf dann, ne? Der Makler packt 2 Quadratmeter mehr drauf, weil dann ist es größer und schöner. Der Versicherungsvermittler packt dann auch noch mal 2 drauf, weil dann haben wir eine runde Zahl. Der von der Bank hat auch noch mal 2 draufgepackt, weil dann passt es besser mit dem Beleihungsauslauf. Also das, ja, ist spannend.
Aber ist denn der Makler, ich sag mal, der Makler Alltag, ist das irgendwie, kann ich mir das vorstellen, dass es ähnlich ist? Also sind denn Versicherungskunden in Spanien zu vergleichen mit Versicherungskunden in Deutschland oder sind die irgendwie anders?
Tatsächlich sind sie anders. Wir haben die Situation, dass wir unseren Kalender in der Regel für 2 bis 3 Wochen im Voraus voll haben, weil die Menschen, die hier rüberkommen, seien sie nur Auswanderer oder Pendler zwischen Deutschland und Spanien, meistens mit der Sprache nicht ganz so fit sind und dann doch schon Versicherungsschutz haben wollen, teilweise auch haben müssen. Teilweise wird es über die Arbeitgeber mit angeboten. Also von daher ist schon ein bisschen anders. Der Umgang ist netter, freundlicher, als wir es aus Deutschland kennen. Also ist schon ein Unterschied.
Okay, gibt es sonst noch irgendwas, was dich als Versicherungsmakler überrascht hat in Spanien?
Tatsächlich ist es so, dass wir in Deutschland also zum Schluss aus dem Homeoffice rausgearbeitet haben, weil wir gesagt haben, du brauchst nicht mehr. Weil wir eben alles digital gemacht haben. Und hier brauchst du ein Büro. Hier wollen die Leute einfach ein Büro sehen, ne? Das ist so. Wir arbeiten zwar ganz, ganz viel online, aber du musst halt ein Büro haben und dann guckt man, wie sieht das aus und dann, nö, dann gehen wir dahin.
Okay.
Ist ein kleiner Unterschied, ja.
Ja, das ist interessant, ne? Das ist einfach viel digitalisierter als Deutschland offensichtlich, aber trotzdem hat man das, mag man das Büro. Interessant. Gut. Dann sind wir aber ansonsten, also gut, du bist rübergekommen, du hast die ganzen Bescheinigungen habt ihr jetzt. Ne? Ich weiß, glaube, deine Frau, glaube, macht immer diese Weiterbildungssachen, ne? Hat sie gemacht. Glaube ich, diese 25 Stunden hast du gesagt. So, es gibt ein paar Unterschiede als Makler im Vergleich zu Deutschland, aber im Großen und Ganzen kann man auch dann relativ einfach, wenn man der Sprache mächtig ist, das Wichtigste von allem, dann kann man auch in Spanien oder auf Mallorca arbeiten, Versicherungen vermitteln.
Genau, man muss sich halt nur dann in Madrid nochmal neu registrieren beim DGSF. Das ist die Aufsichtsbehörde, analog der IHK oder Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin. Das heißt hier DGSF und da gehe ich halt hin und muss dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine SL gründe, wir haben also verschiedene GmbHs, die heißen hier SLs und die müssen dann immer jeweils registriert werden auch, ne? Und das dauert und beansprucht Zeit und Geld.
Kann ich das denn digital machen? Ist Spanien so, dass ich einfach GmbHs oder SLs digital anmelden kann? Ja, das ist doch sehr gut.
Gut. Ich kann alles digital vorbereiten. Ich muss nachher aber beim Notar natürlich unterschreiben einmal.
Okay, also geht doch digitales Vorbereiten, aber nicht komplett alles digital.
Nein. Wenn ich eine GmbH gründen will, ist der Termin dann immer beim Notar. Und dann geht es aber wieder digital.
Gut. Aber es klingt ja eigentlich relativ einfach, wenn ich mir überlege, so als wenn man als Makler rübergehen möchte. Gibt es denn irgendwas sonst so positive, negative Überraschungen, wo du nach Spanien dann richtig Vollzeit, sagen wir jetzt Vollzeit übergesiedelt bist und als du da gelebt hast, als ihr Unternehmen aufmacht, also was ich ja schon mitbekommen habe, ist, dass ihr, du hast ja gesagt, ihr wolltet, eigentlich wolltet ihr ganz entspannt ein bisschen mit eurem Bestand alt werden und dann schönes Leben genießen, ihr habt jetzt mehr gearbeitet als vorher. Und es geht aber auch scheinbar einfacher als vorher, hast du mir schon mal gesagt. Also Kunden geht einfacher und sowas. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir im Leben da aufgefallen ist oder auf Mallorca in Spanien?
Eins der interessantesten Themen ist so die Einstellung der Mitarbeiter. Also wir selber haben 3 Mitarbeiter. Wir haben aber auch schon so ein bisschen Fluktuationen hinter uns. Es ist so, dass das auf Mallorca sich viele daran gewöhnt haben, 6 Monate zu arbeiten und 6 Monate nichts zu tun und dann Pago zu bekommen, das heißt Arbeitslosengeld zu bekommen. Und dann wird wieder 6 Monate gearbeitet, so 12 Monate durcharbeiten, ist nicht überall bekannt. So, das ist so eine Geschichte. Ja, das ist also so ein Merkpunkt. Und natürlich generationsübergreifend. Hier gibt es das Thema Work-Life-Balance, genauso wie in Deutschland auch. Und ja, die Menschen leben das dann einfach. Die kennen ihren Marktwert und sagen dann, du, ich will jetzt ein bisschen weniger arbeiten fürs gleiche Geld, mach oder ich wechsle. Ne?
Okay, das ist ähnlich zu Deutschland, aber mit dem Arbeiten fällt mir gerade noch ein, das habe ich vorhin vergessen. Wie ist die Urlaubslage eigentlich? Hat man auch so viele Urlaubstage wie in Deutschland oder wie ist in Spanien der Urlaub im Durchschnitt?
Weniger, weniger, ich
Weniger.
glaube 24 Tage sind das,
Ah, okay.
24 oder 25.
Ah, gut.
Und hier greift dann also auch die Regierung mal ein. Wir haben jetzt ab 1.5. ist die 40-Stunden-Woche abgeschafft worden auf die 35-Stunden-Woche beim gleichen Gehalt.
Ihr habt im Sch
Diskutiert keine Gewerkschaft, sondern das wird jetzt einfach angeordnet.
Ihr habt in Spanien eine 35-Stunden-Woche.
Ab 1.5. Jahr.
Boah.
Bei gleichem Gehalt.
Ja, sehr gut. Nur mal für die Zuhörer, wir nehmen das hier gerade Mitte April auf. Falls man sich wundert, wie ab 1.5., der ist dann schon bei der Ausstrahlung. Aber okay, es gibt also eine 35-Stunden-Woche. Wir sind jetzt fast schon am Ende. Ich habe noch eine Frage ist, eine von meinen Abschlussfragen ist, was hättest denn du, bevor du ausgereist bist, also du bist jetzt 7 Jahre, bist du komplett nach Mallorca ausgewandert. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich gerne vorher gewusst, oder ist es eigentlich so wie du bist ja quasi so Soft-Auswanderer, ist das so zu empfehlen?
Also wir sind ja jetzt wirklich dadurch, dass wir seit 2004 regelmäßig hier waren. Wir sind jetzt über 20 Jahre hier, auch am gleichen Ort und wir haben einen riesen Freundeskreis vorher schon aufgebaut an spanischen Freunden. Und haben viele Dinge vorher schon erfahren. Also bei uns tatsächlich war jetzt keine Überraschung. Wir sind, deswegen sagte ich auch, wir sind soft rübergekommen. Wir haben Freunde und Bekannte hier gehabt. Wir haben unser Leben hier vorher schon gelebt, ne? Und von daher, nee. Gibt immer einen Tipp, den ich mitgebe, und das ist so im Laufe der Jahre auch bei uns dann immer stärker geworden. Man darf nicht vergleichen. Man muss sich also wie in ein Vollbad dort einlassen, und bis man alt und runzelig und schrumpelig wird im Wasser. Das ist das A und O, ne? Nicht vergleichen, einfach drauf einlassen.
Und gibt es denn irgendwelche Traditionen oder kulturellen Dinge, die man so gar nicht auf dem Schirm hat? Also ich denke immer so, wenn ich ich habe ja 2 Jahrzehnte quasi in Köln gewohnt und ich wusste zwar irgendwie, ja, da gibt es Karneval, ich wusste auch nicht, welchen Stellenwert das da hat. Ne, ich wusste nicht, dass man einfach so 5 Tage dann quasi ist Köln halt tot. Da feiern einfach alle nur. Gibt es auch sowas, solche Traditionen, irgendwelche kulturellen Dinge, die man beachten sollte, wenn man in Spanien nach dahin ausreist oder dahin, ja, will?
Ja, natürlich. Was dem Kölner der Karneval ist, dem Spanier die Semana Santa, also die heilige Woche vor Ostern. Ja, also jetzt, wir sind ja jetzt kurz vor Ostern. Wir haben heute Gründonnerstag. Wird die ganze, du fragtest vorhin, warum es heute Feiertag ist, die ganze Woche werden schon Umzüge in allen möglichen großen Städten gemacht. Das sind Traditionen, die schon ganz, ganz lange sind und zum Teil sehr mystisch sind. Also Umzüge in der Karwoche ist ein Riesenthema, ne? Es gibt Sachen, wir haben auf Mallorca hier in Pollença eine sogenannte Büßertreppe. Das Ding hat 365 Stufen und dann gehst du da einmal rauf und dann bist du alle Sünden des Jahres los. So. Und morgen Abend, Karfreitag, gehen dort die mallorquinischen Familien aus der Kirche diese Treppe runter. Und das ist ein Umzug, der dauert 3-4 Stunden. Und die sind alle gekleidet wie im Mittelalter, haben ganz große Kapuzen auf, so Spitzhüte. Und ihre Kostüme, jede Familie, jeder Verein, jeder Club hat da so seine eigenen Trachten. Und dann geht man da schweigend, wirklich schweigend. Du hörst 3 Stunden, 4 Stunden nichts anderes als nur die Schritte. Und ein Gemurmel, geht man da die Treppen runter. Muss man mögen, ne? Also da viel Film oder viel Lachen oder viel Lärm, dann gucken dich alle ganz, ganz böse an, ne? Das ist so eine Tradition. Dann haben wir, die Mauren haben sich hier gerne eine ganze Zeit getummelt auf Mallorca. Da gibt es dann in einem anderen Ort jedes Jahr dann einen Kampf zwischen den Spaniern und den Mauren, wie die dann die Insel verlassen müssen. Dann haben wir die Nid de Foc, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, eine ganz verrückte Veranstaltung, die im August ist. Das ist ein Feuerwerk mit Dämonen und Teufeln, die dich durch die Straßen jagen. Da gehst du vorher unter einer Brücke durch und wirst dann erstmal mit dem Kercher nass gemacht. Da gehst du auch mit ältesten Klamotten hin, weil das Feuerwerk ist so in einer Höhe von 2,50, 3 Meter über dir auf der Straße. Und da fliegen so ein paar Funken. Wer daran Interesse hat, kann sich das gerne auf YouTube mal angucken. Nid de Foc, NITDEFOC. Schreibt sich das Ganze und dann das Örtchen Cap de Pera dazu eingeben und dann kann man sich auf YouTube mal anschauen, was ich da gerade erzählt habe.
Klingt auf jeden Fall interessant. Jetzt sind wir noch eigentlich, fällt mir auf, ich habe eine Frage noch vergessen, weil ich weiß, im Vorgespräch hast du mal gesagt, dass, weil wir reden ja über das Auswandern und wenn ich richtig sehe, weil alles, was du mir so erzählst, klingt mir ganz vieles logisch. Und denke mir so, okay, bin ich ja eigentlich ziemlich gut drauf vorbereitet. Und dann aber hast du mir mal erzählt, dass so was die Hälfte der Leute, die auswandern nach Mallorca, weil du kennst ja viele, sind nach einem Jahr wieder weg.
Ja.
Warum? Also was gibt es denn, was sie, haben die sich nicht an das gehalten, was wir jetzt quasi besprochen haben, oder gibt es noch irgendeinen Punkt, den man vielleicht übersehen hat?
Nein, das ist tatsächlich der Punkt, dass sie sich nicht an das gehalten haben, was wir gerade gesprochen haben. Und es haben natürlich immer die anderen Schuld. Die kommen mit der Sprache nicht zurecht. Die Handwerker funktionieren nicht so, wie sie möchten, weil sie sich nicht verständigen können oder weil sie halt einen deutschen Handwerker genommen haben. Also meistens liegt es am Sprachlichen, dass sie einfach sprachlich nicht zurechtkommen und dann keinen Anschluss finden. Ja, und dann viele, viele Probleme entstehen.
Haben Sie dem noch was hinzuzufügen, Herr Dutu? Fällt Ihnen noch etwas ein, warum das Auswandern scheitert oder worauf man achten sollte?
Ja gut, bevor wir jetzt zu Ende kommen, möchte ich einfach mal diese Gelegenheit nutzen, um irgendwie auch die Themen nochmal zusammenzufassen. Also erstens, wer auswandern will, muss sich irgendwie auch sich um das Melden in Spanien und das Abmelden in Deutschland kümmern. Ganz wichtig. Also wer dann zwei Wohnsitze hat, hat natürlich später sowohl die steuerrechtlichen Themen dann auch zu klären, aber auch die sozialversicherungsrechtlichen Themen, weil man ist dann in zwei Ländern wohnhaft. Das ist auch wichtig zu wissen. Und am Ende muss man dann natürlich auch die Frage stellen, bin ich da, wenn ich da bin, bin ich berufstätig, selbstständig oder ich bin Privatier oder ich bin Rentner, wie läuft überhaupt meine Krankenversorgung überhaupt? Ja, also das muss man auch, entweder bringt man ja Krankenversicherungsschutz aus Deutschland oder man ist im spanischen System oder man nimmt auch eine Auslandskrankenversicherung mit. Warum viele dann scheitern, ist auch, ich hatte eben erwähnt, Auswandern ist ja nicht irgendwie eine Entscheidung, die man jetzt irgendwie morgen früh trifft und sagt, irgendwie heute Mittag fliege ich nach Mallorca und dann bleibe ich für immer da. Na, also das passiert auch, weil man irgendwie verwechselt. Man verwechselt natürlich da, wo das Wetter schön ist, gibt es auch Gesetze und Vorschriften. Ja, also das sollte man natürlich auch wissen. Und diese Sachen, diese Themen, die sollte man im Vorfeld, nicht wenn man jetzt schon im Flieger ist oder man ist auch schon da, die Themen dann aus dem Ausland, aus Spanien herauszuklären, kann manchmal irgendwie auch schwierig sein, weil die Krankenkasse in Deutschland will wissen, was passiert jetzt irgendwie mit dem Mitglied, der jetzt nicht mehr in Deutschland ist. Warum bist du plötzlich jetzt irgendwie abgehauen? Bist du hier in Deutschland abgemeldet? Nur über eine Abmeldung ist man in Deutschland nicht mehr krankenversicherungspflichtig, da zahlt man Beiträge nicht. Viele haben es irgendwie sowas gar nicht drauf und haben dann plötzlich Beitragsschulden, weil die sind hier noch gemeldet und haben irgendwie keine Krankenversicherung oder haben eine Krankenversicherung in Spanien und Deutschland sagt, die Krankenkasse sagt, du musst mir meine Beiträge bezahlen, weil du hier noch gemeldet bist. Also da gibt es auch ganz viel Sachen, die nicht richtig laufen. Ich bin, bevor ich jetzt zu BDL gewechselt bin, ich war ja bei einer Krankenkasse tätig als Jurist. Was wir da auch immer erlebt haben, sind irgendwie Auswanderer, die im Ausland krank werden und zum Beispiel Psychotherapie in Anspruch nehmen möchten. So, und wie läuft eine psychotherapeutische Behandlung, wenn der Patient kein Spanisch spricht? Ja, also das ist Sachen, die wir immer wieder, wir kriegen Einträge, damals bei der Krankenkasse. Aber wir fragen uns, wie läuft das? Und dann heißt es ja, wir sind der Meinung, dass die Krankenkasse den Übersetzer bezahlt. Das sind Fehler, die man irgendwie im Laufe der Auswanderung macht. Und wenn die Krankenkasse Nein sagt, man ist aber krank, man braucht diese Leistung, dann ist man gezwungen, nach Deutschland zurückzukehren. Zum Beispiel.
Okay. Finde ich gut. Aber willst du noch dann jetzt dann noch darauf hinweisen, auf diese Anwaltschaftsversicherung? Ist gleich von
Ah
dir.
ja,
Du kannst einfach, genau, mach einfach noch dann jetzt quasi, weil das so ganz gut, weil du hast gerade ja gesagt, du hast geendet mit dem Satz, dann ist man halt genötigt, nach Deutschland zurückzukommen. Und dann könntest du jetzt genau dann auf diese Anwaltschaftssache zu sprechen kommen. Also was ist, wenn ich allgemein genötigt bin oder halt wie einer von den 50%, also einer von der Hälfte tut ja, kommt zurück,
Genau,
was ist
genau.
dann? Da kannst du es quasi genau, du hast geschlossen mit dem Satz, ja, da bin ich genötigt, nach Deutschland zurückzukommen. So, das war es da, jetzt kannst du weiterreden.
Genau. Und wenn die dann auch nach Deutschland kommen, dann war er auch manchmal auch zu spät. Ja, dann ist auch die Frage, wäre ich auf meine Krankenkasse wieder aufgenommen. Ja, also deswegen auch die wichtigste Empfehlung, dass man sich auch mit seiner Krankenkasse, bevor man dann auch Deutschland verlässt, sich über das Thema der Anwartschaftsversicherung. Ja, also dieser Thematik sollte man mit der Krankenkasse klären. Was ist denn die Anwartschaftsversicherung? Selbst wenn man in der privaten Krankenversicherung, eine gesetzliche Krankenversicherung ist, man muss immer wieder vor Augen haben, Lebenspläne können erfolgreich sein, müssen aber nicht. Das heißt, ich muss immer wieder eine Hintertür haben, dass wenn dann mein Lebensplan nicht erfolgreich wird, dass ich dann zurückkomme. Und wenn ich zurückkomme, dann habe ich ein Backup in Deutschland. Die Anwartschaftsversicherung im puncto Krankenversicherung ist eine Backup-Versicherung, die man dann auch bekommen muss, klären muss im Vorfeld, damit man, wenn man dann zurückkommt, sofort wieder im gewohnten deutschen Krankenversicherungssystem aufgenommen wird.
Nur für mich zum Verständnis. Anwartschaftsversicherung bedeutet, ich kann dann zu meiner Krankenkasse zurück, weil das könnte ich normalerweise nicht einfach so, oder wie?
Genau. Also wenn ich jetzt sage, ich bin weg, das interessiert mich alles nicht mehr und dann nach 3 Monaten komme ich zurück und dann will ich irgendwie wieder bei der Krankenkasse aufgenommen möchte, dann sagt die Krankenkasse, wo kommst du her? Also du hast Voraussetzungen zu erfüllen. Du musst mir nachweisen, dass du die letzten Monaten bei einer europäischen gesetzlichen Krankenversicherungssystem war. Und wenn du in Spanien nur die ganze Zeit nichts gemacht hast, dann kannst du diese Vorversicherungszeit nicht nachweisen. Und die Krankenkasse sagen, Echi-Bechi, ne?
Und dann nehmen sie mich nicht auf. Okay. Und wie teuer ist so eine Anwartschaftsversicherung im Durchschnitt? Nur mal so für den Zuhörer.
70 Euro.
Ah, okay. Gut. Dann haben wir noch was zum
Schluss. Die Anwartschaft. Ja, genau.
Haben wir zum Schluss noch was Gutes gelernt, was wir beachten sollten, wenn wir auswandern sollen. Wie wir gelernt haben, wie Olaf ja erzählt hat, 50% der Leute kommen wieder zurück. Also es ist nicht so unwahrscheinlich. Ja, dann, Herr Tutu, bedanke ich mich für die gute Expertise, die gute Einschätzung und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Peterson. Das war für mich auch sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, wer der nächste Gast ist und das nächste Land vor allen Dingen irgendwie sein wird.
Das bin ich auch. Das Gute ist jetzt also, alle, die jetzt diesen Podcast gehört haben und gehört haben, was du so erzählt hast, was man machen muss, also nicht die ganzen, so einen Routenplan mal gegeben hat, wenn man sich daran hält, dann ist die Chance sehr hoch, dass man sehr gut nach Spanien auswandert und da ein gutes Leben führen kann.
Genau. Überhaupt auswandern. Nicht nur nach Spanien, sondern ich glaube, dieser Plan ist überall der gleiche. Du musst eine Route haben, einen Weg haben und dann kannst du in jedes Land auswandern.
Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du uns diese Route mal gegeben hast, für Spanien auf jeden Fall schon mal. Und sag, glaube ich, muchas gracias. Ne?
De nada.
Das war der dritte und letzte Teil der Podcast-Trilogie Ich will dann mal weg nach Spanien und ich hoffe, Sie haben jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, was Sie dabei beachten müssen, wenn Sie Ihren Lebensmittelpunkt nach Spanien verlegen möchten. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten und einen Kommentar hinterlassen. Und ich hoffe natürlich auch, Sie sind das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Ich will dann mal weg und verabschiede mich bei Ihnen mit Hasta la vista.